Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Wie viel Kultur erwartet uns bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris? Sehr viel Kultur, sagen die Veranstalter und verweisen stolz auf das kulturelle Rahmenprogramm der Spiele. Zu wenig Kultur, sagen Kritikerinnen und Kritiker, denn das Budget für dieses Kulturprogramm sei viel zu klein. Ob also auch die Kulturbegeisterten unter den Sportfans bei den Olympischen Spielen in Paris auf ihre Kosten kommen werden, das hören Sie gleich hier in der Sendung. Hier bei uns in Kultur heute kommen natürlich alle auf ihre Kosten, die Kulturbegeisterten sowieso, und für die Sportfans schalten wir jetzt mal kurz ins Fußballstadion. Der berühmte Triumphmarsch aus Verdis Oper Aida, der es von der Opernbühne bis in die Fußballstadien geschafft hat und dort heute Massen von Fußballfans bewegt. Und auch unsere Musikkritikerin Julia Spinola durfte diese berühmte Hymne gestern Abend mal wieder hautnah erleben. Nicht im Fußballstadion allerdings, sondern ganz traditionell in der Oper. In der Berliner Staatsoper Unter den Linden stand gestern Abend Verdis Aida auf dem Programm. Es war die erste Premiere der neuen Spielzeit. Inszeniert hat der spanische Regisseur Calixto Bieto, der ja gerne mal als Skandalregisseur gehandelt wird, weil bei ihm auf der Bühne viel Blut, viel Sex, viel Gewalt zu sehen ist. Julia Spinola, war das auch diesmal so?
Also Calixto Bieto hat ja Aida ja vor 13 Jahren schon mal inszeniert in Basel. Und damals hat er wirklich wahre Gewaltorgien aufgeboten, um eine Kolonialismuskritik auf die Bühne zu bringen. Die Geschichte von der Äthiopierin Aida, die als Sklavin an den Hof des Pharaos verschleppt worden ist und sich in den ägyptischen Heerführer Radames verliebt, der aber wiederum die Pharaonentochter Amneris heiraten soll. Also diese fatal endende Dreiecksgeschichte spielt sich ja vor dem Tableau eines Kriegs ab zwischen den Äthiopiern und den Ägyptern. Und so blutig aber Bietos Basler Aida war, so steril und anonym ist das Setting jetzt. Rebecca Ringst hat aus verschiedenen Modulen einen Bühnenkasten gebaut, klinisch weiß wie eine edle Badezimmereinrichtung, leider ebenso nichtssagend. Und hier sieht man in der ersten Szene einen Radames, der dann so fetischistisch mit seiner Pistole spielt, verliebt ist, sich damit streichelt, liebkost, während er seine berühmte Arie Celeste Aida singt. Da hören wir mal rein.
Der Tenor Yusuf Eyüazov gestern Abend als Radames in Verdis Aida an der Berliner Staatsoper. Frau Spinola, in Verdis Originalversion spielt diese Oper ja im alten Ägypten, also zur Zeit der Pharaonen. Behält Calixto Bieto das bei oder in welcher Zeit spielt seine Aida?
Die spielt überwiegend im Heute. Radames trägt einen militärischen Kampfanzug. Amneris und Aida haben zunächst Abendkleider an, wie auf einer Silvestergala. Später läuft Amneris dann bis zum Ende, vergeblich, muss man sagen, im Hochzeitskleid herum. Bieto aber mixt auch die Zeiten und die Ebenen, indem er den Chor dann zum Beispiel plötzlich in Kleider aus dem 19. Jahrhundert steckt, ihn dann wieder mit großen Karo-Plastiktaschen in dazu passenden Plastikkostümen auftreten lässt oder indem er nach und nach eine ganze Horde von stummen Horrorclowns auf die Bühne bringt. Und Gewalt dringt in diese aseptische Welt, wie gesagt, fast nur aus der Distanz ein. Aber da schon. Videofilme im Hintergrund der Bühne zeigen dann wahlweise Kriegsflugzeuge, kenternde Frachter, eine Safari in Belgisch-Kongo oder Menschen im Supermarkt. Okay. Und wenn Radames Aida seine Liebe schwört, knallt er einen Äthiopier nach dem anderen ab. Aber auch das bleibt irgendwie clean. Also es ist so eine, weil Aida reagiert auch gar nicht. Das ist eine normalisierte Gewalt sozusagen.
Ich hatte etwas Probleme zu folgen. Das klingt nach Durcheinander, muss man sagen. Konnten Sie denn nachvollziehen, was Calixto Bieto uns sagen will mit dieser Inszenierung?
Ja, Sie haben schon recht. Also ich glaube, Bieto versucht so einen kolonial-kriegs-kapitalismus-kritischen Rundumschlag, der aber in meinen Augen rundum und grandios scheitert, weil nichts zu Ende gedacht wird. Also es wird unheimlich viel, zum Teil auch sehr platte Symbolik aufgeboten beziehungsweise behauptet, aber nichts entwickelt. AIDA wickelt sich zum Beispiel während der Nilarien eine äthiopische Nationalflagge ein. Moderne Prenzlauer Bergkinder sortieren Elektroschrott. Einmal wird der Raum dann plötzlich so ein Afrikamuseum. Dann wieder kommt die Kapitalismuskritik als Slogan vom Plakatbanner Let's make lots of money. Und das wirkt alles insgesamt, als sei szenisch nicht gearbeitet worden. Zwischen den Figuren passiert rein gar nichts. Und die Statik vermittelt fast den Eindruck einer konzertanten Aufführung.
Mhm. Konzertante Aufführung. Ja, jetzt sprechen wir vielleicht noch über die Musik. Von der haben wir gerade schon einen kleinen Eindruck bekommen. Kurz zum Schluss. Kann die Musik, können die Sänger, kann das Orchester den Abend retten?
Nicht vollständig, nicht so, wie man es von einer Staatsopernpremiere erwarten würde. Also grandios ist Mezzosopranistin Elina Garancia als Amneris. Sehr schön ist auch die Marina Rebecca als AIDA, René Papa als Ramphis. Aber das Orchester, also als Radames, grölt und knödelt Youssef Eyüp eher unschön und undifferenziert den ganzen Abend über und wird auch ausgebuht. Mhm. Und die Staatskapelle Berlin. Lin ist zwar differenziert klanglich, aber hat überhaupt keinen Bogen, überhaupt keine Dramatik. Also bleibt sehr blass.
Okay, vielen Dank, Julia Spinola, für diese Eindrücke von der gestrigen Premiere an der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Verdis AIDA, inszeniert von Calixto Bieto. Nächsten Sommer, am 26. Juli, werden in Paris die Olympischen Spiele eröffnet mit einer spektakulären Parade auf der Seine. Und die Kultur? Sie muss für diese gigantische Eröffnungsfeier Platz machen. Die Stände der sogenannten Bouquinistes, der Buchhändlerinnen und Buchhändler, die am Ufer der Seine Bücher und Antiquitäten verkaufen, sie müssen für die Olympischen Spiele weichen. Aus Sicherheitsgründen, sagt die Stadt Paris. Dagegen gab und gibt es viel Protest, auch von Kulturschaffenden und Intellektuellen, die Olympischen Spiele ohnehin eher skeptisch beäugen. Zum Beispiel, weil große Kulturfestivals wegen Olympia verschoben werden müssen und auch, weil für das offizielle Kulturprogramm der Olympischen Spiele nur wenig Geld zur Verfügung steht. Dieses kulturelle Rahmenprogramm, die sogenannte Olympiade culturelle, hat bereits begonnen mit verschiedenen Veranstaltungen in ganz Frankreich. Eberhard Spreng hat den Überblick.
Wer auf der Webseite der Olympiade culturelle nach einer Kulturveranstaltung sucht, findet auf einer Frankreichkarte ca. 450 verschiedene Punkte markiert. Die meisten im Großraum Paris, andere in großen Städten der Provinz, seltener auf dem Land. Das sind quer durch die Genres oft kleinere Ausstellungen, Tanzveranstaltungen, auch Theater, Film und Performance, die im weitesten Sinne mit Sport zu tun haben. Über 800 weitere Initiativen warten noch auf das Programmlabel. Die Choreografin und Kulturmanagerin Dominique Hervieux koordiniert das Kulturprogramm. Die olympische Ideologie stellt Sport, Kultur und Erziehung in den Mittelpunkt. Alle Sportarten und alle kulturellen Disziplinen sind uns willkommen. Unsere Olympiade culturelle ist populär, multikulturell, für alle Regionen offen, mit dem Blick auf ökologisch nachhaltige, solidarische und sozial inklusive Spiele. In Parks veranstalten Tanzcompanies kostenlose Workshops für die Bevölkerung. Geschichten von berühmten Sportlerkarrieren werden theatral erzählt. Mediatheken, Kulturhäuser, Bürgermeisterämter machen mit im Kleinkunst allerlei, das die Zeit bis zu den Olympischen Spielen im kommenden Sommer begleiten soll. Die Kulturministerin Rima Abdul-Malak sieht die Verbindung von Sport und Kultur als historischen Auftrag, seit ein Franzose vor 130 Jahren die Olympischen Spiele der Neuzeit ins Leben rief. Pierre de Coubertin sah damals auch Wettkämpfe für künstlerische Disziplinen vor. Man konnte mit Literatur, Bildhauerei oder Architektur Medaillen gewinnen. Immer wieder vergleicht man sich mit London, wo zuletzt 2012 Olympische Spiele auf europäischem Boden stattfanden. Allerdings muss Frankreichs Kulturprogramm mit deutlich geringeren Mitteln auskommen. Statt der angekündigten 15 hat die Olympiade culturelle nur 12 Millionen, ein Bruchteil der knapp 80 Millionen, die dem damals viel beachteten Londoner Kulturprogramm zuflossen. Beklagt wird in einigen Medien eine Gießkannenförderung und zu viel Klein-Klein. Ein Startschuss ins Programm waren die Tage des offenen Denkmals Mitte September, an denen sich auch das Kulturministerium beteiligte. Wie jedes Jahr gibt es 20.000 Baudenkmäler zu besichtigen, aber dieses Mal sind dies auch historische Sportstätten, alte Schwimmbäder, Sporthallen und Stadien. Und Kulturveranstaltungen an historischen Orten, wie dem Palais Royal, in einer Verbindung von Schauspiel, Sport und Zirkus. Ein Projekt der Kulturministerin war die Performance Horizon auf dem Dach ihres Amtssitzes und der Kolonnade des Palais Royal. Gruppenakrobatik mit Wow-Effekt. Ein Schwerpunkt dieser olympischen Kulturschau ist urbaner Sport. So wird auch Breakdance als neue olympische Disziplin aufgenommen. Damit zeigt sich Frankreich offen für Ausdrucksformen der einstigen Subkultur an den Rändern der Gesellschaft. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo blickt schon auf die Eröffnungszeremonie voraus. Wir wollen inklusive Spiele veranstalten und das bedeutet auch der kostenlose Zugang zur Eröffnungszeremonie auf der Seine. Erstmalig in der Geschichte der Olympischen Spiele wird sie außerhalb eines Stadions stattfinden, vor mehreren hunderttausend Zuschauenden. Aber keine Sorge, Paris ist solche Großereignisse gewohnt. Aufgrund der anstehenden, außerordentlich schwierigen Sicherheitslage und den immer noch 20.000 unbesetzten Stellen in der Branche hatte Innenminister Darmanin für Verärgerung gesorgt, als er vor Monaten für kommendes Jahr alle großen Sommerfestivals absagen wollte, um das gesamte Sicherheitspersonal auf die Olympischen Spiele zu konzentrieren. Die Hochkultur beäugt das olympische Kulturprogramm seitdem mit Misstrauen. Der Regisseur für die feierlichen Zeremonien muss hier Integrationsarbeit leisten. Thomas Joly ist ein Kind des subventionierten Theaterbetriebs und freut sich auf den Job seines Lebens. Die Seine und die schönste Stadt der Welt sind das Bühnenbild für die Eröffnung. Eine grandiose Idee. Denn hier hat sich die französische Geschichte eingeschrieben in Bauwerke und ihre Architektur. Unser Team hat viel recherchiert, um herauszufinden, was davon zum Schauspiel werden könnte. Für eine Geschichte Frankreichs und der Stadt Paris. Dass auch die arme Olympiade culturelle bis zum 26. Juli 2024 noch mehr bewegt als allerlei Beiläufiges irgendwo zwischen Stadtraum, Akrobatik, Sportanimation und kultureller Sozialpädagogik, bleibt zu hoffen.
Eberhard Spreng über Kultur am Rande der Olympischen Spiele in Paris. Die eröffnen zwar erst im kommenden Juli, aber das kulturelle Rahmenprogramm der Spiele hat schon begonnen. Und jetzt geht es um einen Dokumentarfilm, für den viele Menschen ein extrem hohes Risiko eingegangen sind. Der Film Total Trust beschäftigt sich mit den Gefahren von Überwachungstechnologie, und zwar am Beispiel China. Die chinesische Filmemacherin Zhang Dialing hat für den Film mehrere Menschen begleitet, die vom chinesischen Staat überwacht werden, um zu zeigen, unter welchem Druck diese Menschen im Alltag stehen. Für einen solchen Film bekommt man in China natürlich keine offizielle Drehgenehmigung und so hat das Team mit versteckter Kamera gedreht und die Aufnahmen heimlich außer Landes gebracht. Der Film Total Trust lief bereits auf einigen Filmfestivals und kommt morgen hier in Deutschland in die Kinos. Steffen Wurzel hat ihn schon gesehen.
Eine der stärksten und bewegendsten Szenen in Total Trust. Chen Ziyuan steht gemeinsam mit ihrem Sohn Tutu vor einem Gefängnis irgendwo im ländlichen China. Wieder und wieder ruft sie verzweifelt den Namen ihres Ehemannes. Chang Weiping, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch lebst. Warum Chang Weiping von Chinas Staats- und Parteiführung inhaftiert wurde, das erfährt man im Film nur indirekt. Der 39-jährige Bürgerrechtler setzte sich in seinem Heimatland in den vergangenen Jahren immer wieder für die Rechte von Arbeitern ein, für Frauen, die sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren, und für das, was es laut Chinas Verfassung eigentlich geben müsste in dem Land: Rechtsstaatlichkeit. Von Chinas Staatssicherheitsbehörden wurde Chang Weiping deswegen bedroht, unter Hausarrest gestellt, gefoltert und schließlich inhaftiert. Der schwammige Vorwurf, Chang habe versucht, die Staatsgewalt zu untergraben. Der Film stellt Chang mit einigen Aufnahmen aus seinem Videotagebuch vor, das er während seiner Zeit im Hausarrest geführt hat und in dem er etwa die Foltermethoden der chinesischen Staatssicherheitsbeamten beschreibt. Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms stehen aber Changs Ehefrau Chen Ziyuan und ihr Kampf für die Freiheit ihres Mannes. Total Trust zeigt, wie Chinas Staats- und Parteiführung das Leben Chens zur Hölle macht. Ähnlich geht es einer kritischen Journalistin und einem Bürgerrechtsanwalt und seiner Familie, die der Film ebenfalls begleitet. Als Chen Ziyuan auf ihrem chinesischen Social-Media-Account einen kurzen Text über ihren Mann postet, kann sie fest davon ausgehen, dass dieser, wie üblich, innerhalb weniger Minuten automatisch gelöscht wird. Mal sehen, wie lange das Ganze diesmal online bleibt, sagt Chen nüchtern, als sie auf den Senden-Knopf drückt. Der Film zeigt anschaulich, solange man sich in China systemkonform verhält, kann man ein weitgehend unbeschwertes und bequemes Leben in der Volksrepublik führen. Sobald man aber aneckt, wird man von der kommunistischen Staatsführung schikaniert, mundtot gemacht oder sogar eingesperrt. Anders als der Trailer und die Beschreibung des Films vermuten lassen, geht es in Total Trust nur zweitrangig um Hightech-Kontrolle, um gehackte Telefone und digitale Bewegungsprofile. Die im US-Exil lebende chinesische Filmemacherin Zhang Jialing beschreibt in Total Trust vielmehr den Alltag ganz normaler, mutiger und bescheidener Menschen, die etwas machen, für das sie in demokratisch regierten Staaten gelobt würden. Sie engagieren sich für Mitmenschen und für die Zivilgesellschaft. Die Kamera ist jederzeit ganz nah dran an Chen und den anderen Frauen und Männern. Man sitzt quasi mit in der überwachten Wohnung oder im Auto auf der Fahrt zum Gefängnis. Das sorgt für große Intimität, ohne dabei voyeuristisch zu sein. Zhang Jialings Film arbeitet mit Untertiteln, also ohne Synchronisation. Das sorgt für bewegende Authentizität. Die Helden von Total Trust sind, neben den Protagonisten vor der Kamera, die vielen Helferinnen und Helfer, die das Filmmaterial in China verdeckt gedreht und außer Landes gebracht haben. Sie bleiben vollständig anonym. Kämen ihre Namen ans Licht, drohte auch ihnen Gängelung und Haft.
Steffen Wurzel über den Dokumentarfilm Total Trust. Ab morgen ist er in den Kinos zu sehen. Und wer noch mehr darüber erfahren will, wie schwierig es war, diesen Film zu drehen und zu produzieren, dem empfehle ich die heutige Ausgabe unserer Sendung Corso. Die gibt's in der DLF-Audiothek-App. Und darin hören Sie unter anderem ein Interview mit dem Produzenten von Total Trust. Der Lyriker Johannes Kühn beschrieb in seinen Gedichten immer und immer wieder die Landschaft, in der er zu Hause war. Die Region rund um das Dorf Hasborn im Saarland, etwas nördlich von Saarbrücken. Und trotzdem sind sich diejenigen, die das Werk von Johannes Kühn gut kennen, einig, das Etikett Natur- und Heimatdichter, das reicht bei Johannes Kühn nicht aus. Das Etikett rutscht und fällt immer runter. Und etwas Besseres kann man gar nicht sagen über einen Dichter. So hat das Johannes Kühns Verleger mal formuliert, Michael Krüger. Er hatte den saarländischen Lyriker einst entdeckt und begonnen, Gedichte von ihm im Hansa Verlag zu veröffentlichen. Die Auswahl dabei war beeindruckend groß. Etwa 20.000 Gedichte hat Johannes Kühn in seinem Leben verfasst. Jetzt ist der produktive Lyriker Johannes Kühn im Alter von 89 Jahren gestorben. Erhard Schmid erinnert an ihn.
Johannes Kühn, Sohn einer Bergmannsfamilie, war ein außergewöhnlicher Mensch. 1934 in der saarländischen Gemeinde Bergweiler geboren, hat er seine Heimat, das St. Wendler Land, streng genommen nie verlassen. Sicher, es gab eine Phase, die ihn nach draußen führte, als Gasthörer an die Universitäten Saarbrücken und Freiburg. Doch aufgehoben fühlte er sich nur in Hasborn, wo er lebte und wo die meisten der mehr als 20.000 Gedichte entstanden, mit denen Johannes Kühn Teil der deutschsprachigen Lyrik geworden ist.
Das Rapsfeld. Mit den Sommergnaden des Sonnenscheins wandre ich zum Rapsfeld, das über den Hügel hin blüht, gelb wie einer Goldammer Federkleid. Über ihm steht warme Luft und klingt voll trunkenem Gesumm von Bienen und Schmetterlinge darüber wie verehrter Schneefall eines kalten Tags.
Aufgrund einer schweren Erkrankung war Johannes Kühn gezwungen, die Schule vorzeitig zu verlassen. Danach ging er wechselnden Tätigkeiten nach. Ohnehin galt sein Interesse der Lyrik. Erste Gedichte schrieb er mit 14. Er schwärmte für Hölderlin, Trakl, Mörike. Die Heimat und die eigene Bewegung darin wurden zu seinen zentralen Themen. Johannes Kühn war bekannt dafür, dass er kaum sprach, dafür aber die Landschaft rund um Hasborn tagtäglich in langen Spaziergängen durchstreifte.
Ich habe mich vor allen Dingen darum bemüht, das, was mir gut bekannt ist, auch gut in die Verse hineinzunehmen. Und ich habe mich nicht an ungeheuerlich große Themen herangewagt, wie Schönheit oder Betroffenheit, obwohl ich heute solche Gedichte schreibe, aber im kleinen Format. Ich habe mich an das gehalten, was für mich überschaubar war und was ich leisten konnte.
Die Bewegung in der Natur war nicht nur Ausgangspunkt zahlloser Gedichte, sie schien Johannes Kühn auch eine Geborgenheit zu geben, die er bei den Menschen nicht fand. Eine der wenigen Ausnahmen war Benno Rech, mit dem er seit der Schulzeit befreundet war. Benno Rech und dessen Frau Irmgard nahmen sich des eher schwer zugänglichen Dichters an und kümmerten sich auch um sein Schreiben. Nach vereinzelten, vor allem regionalen Publikationen wurde Johannes Kühn Ende der 1980er Jahre vom Münchner Hansa Verlag entdeckt. Danach ging es Schlag auf Schlag. Ehrengabe der Schiller-Stiftung, Internationaler Lyrikpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Hermann-Lenz-Preis. Trotz dieser Erfolge ist Johannes Kühn stets ein Außenseiter geblieben, auch in seiner Heimat. Respektiert und geachtet und dennoch für sich, selbst in dem von ihm so geschätzten Hasborner Gasthaus Hut.
Im Gasthaus. Ins gelbe Bier, die gelbe Sonne fällt. Die Schatten, schwarze Männer, bellen an den Tischen. Die weiße Wirtin eilt zum Kralen, der verschenkt, von Gast zu Gast. Und herber Duft lockt Fliegen an. Die Schwärme vereinzeln sich um kleine Tropfen auf dem Boden. Ich Winkelgast, gemieden, nur besucht vom welligen Gelächter, das als Meer mir an die Stirne spült, bedenke, dass mein halber Groschen schwitzt.
Johannes Kühns Werk ist bislang, trotz zahlreicher Publikationen, nur zu einem kleinen Teil überhaupt veröffentlicht worden. Kühn hat auch Märchen, Theaterstücke und Prosa verfasst. Diese Texte überraschen ebenfalls mit einer Sprache, die trotz ihrer poetischen Dichte klar und einfach geblieben ist. Johannes Kühn wird jedoch in erster Linie als Lyriker in Erinnerung bleiben, dessen Leben ohne die Landschaft, die Heimat und das Schreiben darüber unvorstellbar war.
Erhard Schmied über den verstorbenen Lyriker Johannes Kühn. Der Deutsche Kulturrat hat sich mit der wirtschaftlichen und sozialen Lage im Arbeitsmarkt Kultur beschäftigt. Mehr dazu von Anna Kohn in den Kulturmeldungen.
Morgen erscheint dazu der aktuelle Datenreport, in dem Daten zur Zahl der Erwerbstätigen im Arbeitsmarkt Kultur, dem Frauenanteil, dem Einkommen und dem Gender Pay Gap zusammengestellt und ausgewertet werden. Auch wenn der Bericht erst morgen erscheint, ein großes Problemfeld lässt sich schon am Titel ausmachen. Der heißt dieses Mal Baustelle Geschlechtergerechtigkeit und macht deutlich, dass es noch viel zu tun gibt auf diesem Gebiet. Nach wie vor bestehe eine geschlechtsspezifische Segregation der Berufe im Arbeitsmarkt Kultur und nach wie vor gäbe es einen deutlichen Gender Pay Gap, so der Deutsche Kulturrat. Ballettaufführungen ohne Live-Musik. Das wird für die Tänzerinnen und Tänzer des Northern Ballet in Leeds in Großbritannien bald Realität sein. Dort soll im kommenden Jahr bei einigen Produktionen die Live-Musik des Orchesters gestrichen werden. Die TänzerInnen würden dann zu Musik vom Band tanzen. Der Grund: steigende Kosten. Und gekürzte Fördermittel, vermutet die Gewerkschaft der Musikerinnen und Musiker. Sie nennt die Entscheidung katastrophal und kulturellen Vandalismus. In den letzten Monaten gab es immer wieder Diskussionen über und Kritik an den finanziellen Kürzungen des Arts Council. Dirigent Simon Rattle hatte im April von einem Existenzkampf gesprochen und die Situation alarmierend genannt. Die neue konservative Regierung unter der Volkspartei PP auf den Balearen hat offenbar wenig für den Denkmalschutz übrig. Auf Mallorca will sie laut Medienberichten zulassen, dass unter Denkmalschutz stehende Gebäude wegen der Wohnungsnot in Zukunft aufgestockt werden dürfen. Jetzt ist es ja keine so neue Idee in der Architektur, dass neuer Wohnraum durch Aufstockungen bestehender Gebäude geschaffen werden kann. Durch die neue Regelung könnten aber zum Beispiel Geschosse auf historische Stadtpaläste in Palma de Mallorca draufgesetzt werden. Allerdings muss vorher die Denkmalschutzkommission zustimmen, die allerdings mittlerweile auch von der PP und der rechtspopulistischen Partei Vox verantwortet wird. Die Denkmalschutzorganisation AKA zeigte sich entsetzt von dem Vorhaben. Und wir schauen noch einmal nach Großbritannien. Dort gibt es gerade wieder einmal Diskussionen um den bürgerlichen Namen von Graffiti-Künstler Banksy. Der wird vor dem High Court in London vom britischen Grußkartenunternehmen Full Colour Black und seinem Eigentümer Andrew Gallagher wegen Verleumdung verklagt. Es geht dabei um einen Instagram-Post von Banksy aus dem Jahr 2018, der aber mittlerweile gelöscht wurde. Laut Medienberichten könnte der Fall dazu führen, dass Banksys echter Name dabei enthüllt wird. Der Fall wird mit Robin Cunningham in Verbindung gebracht, einem Mann, von dem schon früher vermutet wurde, dass er hinter Banksy steckt. Der Anwalt von Gallagher hat jetzt aber dementiert, dass Cunninghams Name in der Klage erscheint. Dort sei nur von Banksy die Rede. Ob sein tatsächlicher Name also dieses Mal vor Gericht genannt wird, ist weiterhin unklar.
Die Kulturmeldung mit Anna Kohn. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend ab 10 nach 6. Ich bin Anne Seidel. Ich sage danke fürs Zuhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.